Ihr Lieben, das 13. Kapitel des ersten Briefes von Paulus an die Korinther schließt mit folgenden Worten. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Mit den großen drei, Glaube, Hoffnung und Liebe, wollen wir uns in den nächsten Wochen weiter beschäftigen. Und ich habe mir für heute das Thema Hoffnung herausgegriffen. Was gibt Menschen Hoffnung? Und was gibt speziell uns Christen Hoffnung? Als erstes und vielleicht auch letztes fällt uns natürlich immer die Hoffnung auf das ewige Leben ein. Das ist die ultimative Hoffnung und der Glaube daran gibt uns Zuversicht. Aber Leute, ohne undankbar sein zu wollen, ich freue mich auf das ewige Leben. Ja, der Spruch, das Beste kommt noch, das glaube ich. Ja, das Beste kommt noch. Aber das ist mir zu wenig. Ich möchte nicht nur Hoffnung fürs Jenseits. Ich brauche auch Hoffnung für jetzt und hier. Und wenn ich mir so christliche, missionarisch-evangelistische Broschüren angucke, dann werden da immer Lebensgeschichten erzählt und von Leuten, die schon ihrem Leben ein Ende setzen wollten, weil sie ganz fürchterliche Dinge erlebt haben. Und dann haben sie Jesus kennengelernt und dann haben sie Hoffnung bekommen. Und dann war alles gut so ungefähr und wir können diese Hoffnung durch Jesus auch haben. Aber da fehlt mir immer Butter bei die Fische. Ja, also es ist mir zu kurz irgendwie. Ja, dann haben sie Jesus kennengelernt und dann hatten sie Hoffnung. Ja, wie, wo, was, nur aufs ewige Leben? Das ist zu wenig. Also ich muss doch jetzt hier klarkommen und muss hier Hoffnung haben. Und woher kriegen wir hier und jetzt Hoffnung? Das habe ich mir mal überlegt, beziehungsweise Gott gefragt. Also wenn wir mal rausgucken, dann kommt ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Hoffnung auf. Ne? Also es ist Frühling. Vor 2 Tagen war offiziell Frühlingsanfang und man sieht es, die Sonne scheint, es ist schön angenehm warm, die ersten Blätter sprießen, die ersten Zitronenfalter flattern zu den ersten Blüten, die dicken Erdhummeln brummen durch die Luft und suchen ein Loch für den Nestbau, wir haben Tulpen in der Vase und die Tage sind wieder genauso lang wie die Nächte. Macht schon mal auf jeden Fall gute Stimmung, oder? Wenn man dann noch, so wie Jan und ich gerade, an einem etwas einsameren Flecken Erde ist, wir waren ja in Dänemark auf der Insel Fünen und da waren wir da so ganz weit hinten irgendwo, dann kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass auf der Welt Krieg ist und dass es da mal irgendwie böse sein könnte und dass es ja die ganze Zeit irgendwo parallel Mord und Totschlag gibt. Das ist dann einfach mal weg und das ist gut so. Wir brauchen Zeiten, in denen wir das Böse auch mal vergessen können und auftanken. Und auftanken, das ist das Ziel meiner Predigt heute. Ich möchte heute euren Tank mit guten Nachrichten füllen, damit ihr die Hoffnung nicht verliert in diesen Tagen. Die erste gute Nachricht ist, Gott ist treu. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf ihn ist Verlass. Er hat schon ganz am Anfang der Geschichte mit der Erde und den Menschen Folgendes versprochen. Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. So hat Gott es schon Noah nach der Sintflut versprochen vor tausenden von Jahren. Und so ist es bis heute geblieben. Egal wie die Umstände sind, egal wer gerade Krieg führt, egal wie hoffnungslos es im Winter aussieht, wenn alles tot scheint, es kommt wieder ein Frühling. Es kommt wieder neues Leben, es gibt wieder eine neue Ernte. Bis zum Ende der Welt bleibt das so. Darauf können wir uns verlassen. Wir wissen das und dennoch ist jeder Frühling wieder eine Hoffnungsbotschaft, eine Bestätigung, dass Gott treu ist und Wort hält. Und genauso ist, was Katja vorhin sagte, jedes Baby, das geboren wird, eine Hoffnung. Es ist immer ein Zeichen von ja. Wer weiß, was dieser Mensch Gutes vollbringen wird auf dieser Welt. Und deshalb ist jedes Kind ein Hoffnungsträger. Aber lasst uns noch mal ein bisschen mehr in den Brieftext von Paulus an die Korinther einsteigen. Da steht ab Vers 7, Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Wenn wir jetzt in das vierte Kapitel des Johannesbriefes schauen, der erste Johannesbrief ist es, glaube ich, dann lesen wir in Vers 8, wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und in Vers 16, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Wenn Gott Liebe ist, dann können wir die Verse im ersten Korintherbrief noch mal ganz anders lesen. Da steht, Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Wenn wir für die Liebe Gott einsetzen, dann heißt das, Gott nimmt alles auf sich. Er verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Gott wird niemals vergehen. Gott verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Da stellt sich mir die Frage, an wen glaubt denn Gott? Auf was hofft Gott denn? Ja, also an sich selbst braucht er nicht zu glauben. Er weiß, wer er ist. Und meine Antwort ist, nur meine, er glaubt an uns. Er glaubt an dich und an mich und an jeden von uns hier. Gott ist derjenige, der uns anfeuert, den Lauf bis zu Ende zu machen und gut im ewigen Leben anzukommen. Er glaubt, dass wir es schaffen können, unser altes Leben und alles Falsche hinter uns zu lassen und das neue Leben aus seiner Hand anzunehmen und wirklich leben zu können. Das will er für uns. Das gute Leben. Darum ging es schon immer. Gottes Gebote sollen dem Leben dienen. Wenn wir sie einhalten, haben wir das gute Leben und zwar alle. Es geht immer um das Leben in Gemeinschaft. Weil wir in Einsamkeit sowieso kein gutes Leben haben können. Um das Leben in Gemeinschaft gut zu gestalten, hat Gott uns seine Gebote gegeben. Dabei ist die Gemeinschaft mit ihm das Allerbeste, aber wir brauchen auch die Gemeinschaft mit Menschen. Zusätzlich gibt Gott uns das ewige Leben, aber wir sollen auch hier auf der Erde schon die Fülle haben. Im 10. Kapitel des Johannesevangeliums steht in Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Volle Genüge oder auch Leben in Fülle. Das will Jesus uns geben. Dabei geht es nicht um Erfolg, Reichtum oder auch, in Anführungsstrichen, nur Gesundheit, sondern es geht um ein Leben in Beziehung zum Hirten. Getragen, geführt, versorgt, geliebt bis hinein in das ewige Leben. Und Gott hofft, er hofft und hofft und hofft, dass sein Volk endlich erkennt, dass er ihr Gott ist, dass er sie liebt und dass er sie führen, leiten, schützen, behüten und bewahren will. Er hofft, dass alle Menschen ihn erkennen und sich von ihrem bisherigen Leben abwenden und sich ihm zuwenden. Das ist seine Hoffnung und das ist sein Glaube. Immer wieder lesen wir im Alten oder Ersten Testament, dass Gott alles tut, damit sein Volk erkennt, dass er Gott ist und dass er sein Volk liebt und mit ihm Beziehung will. Und immer wieder geht es schief. Immer wieder werden die Götzen angebetet, Gottes Wille nicht ausgeführt und immer wieder wendet sich das Volk Israel von ihm ab. Gott gibt nicht auf. Er hofft und hofft und hofft, dass sie dieses Mal verstehen, wenn er sie jetzt bestraft oder rettet, dass sie dann endgültig sein Volk sind und er ihr Gott sein kann. Wieder und wieder klappt es nicht. Aber treu und unbeirrt hofft Gott weiter. Liebt er weiter? Wirbt er weiter? Denn die Liebe verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Gott verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Bei den anonymen Alkoholikern gab es immer den Spruch, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Die Gründer der AA sind dafür ein Beispiel. Sie waren dem Alkohol komplett verfallen und niemand hatte mehr Hoffnung, dass sie da noch mal rauskommen. Sie selbst auch nicht. Und doch haben sie es geschafft. Sie haben es geschafft, indem sie sich gegenseitig erzählt haben, wie es um sie steht. Sie haben gemerkt, dass sie nicht trinken müssen, wenn sie ehrlich miteinander reden. Und wenn die es geschafft haben, die wirklich ganz unten waren, dann können es andere auch. Aber wenn ich mir die Welt angucke, wie sie ist, wie sich einige wenige am Rest der Welt bereichern, wie wir alle, vor allem in den Industrienationen, die Umwelt verschmutzen, das Klima beeinträchtigen und insgesamt Raubbau an der Natur betreiben, wenn ich mir angucke, wie kaputt so viele Systeme schon sind, wenn ich einen realistischen Blick auf Plastik im Meer, ungelöste Entsorgung von Brennstäben aus Atomkraftwerken, Abholzung des Regenwaldes, Aussterben der Arten, klimabedingte Wetterkatastrophen und. Wenn ich darauf einen ehrlichen Blick habe, dann kann einem die Hoffnung für diese Welt schon abhanden kommen. Und dann Krieg in vielen Ländern und nun auch ganz akut in Israel. Was soll ich noch hoffen, außer auf das Jenseits? Die Menschheit ist noch genauso gefallen, so stolz, so gierig und so machthungrig wie eh und je. Wir sind kein Deut besser als die Menschen im alten Israel. Und dennoch, Gott verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und deshalb will ich heute den Blick auf das lenken, was uns im Diesseits Hoffnung gibt. Denn es gibt immer wieder Menschen, nicht nur Christen, die über sich hinauswachsen, die über den Tellerrand schauen, die sich einbringen, die hilfreiche Dinge erfinden, die den medizinischen Fortschritt beschleunigen, die Meere säubern und die uns allen den Glauben an die Menschheit zurückgeben können, wenn wir denn mal hinschauen. Gott sieht das. Ich bekomme zum Beispiel Hoffnung, wenn ich sehe, wie sich Menschen um Obdachlose und Bettler kümmern, wenn sie ihnen im Winter ein heißes Getränk hinstellen oder eine Decke bringen. Dann weiß ich, dass wir als Menschheit nicht komplett verloren sind. Da ist Hoffnung. Ich bekomme Hoffnung in diesen Momenten, wo Menschen über sich hinauswachsen, zum Beispiel beim Sport. Bei der Winterolympiade, jetzt ist die 17-jährige Choi Ga-on aus Südkorea beim Snowboarden schwer gestürzt, kopfüber in eine Eiswand und ist nicht wieder aufgestanden. Die Kamera hat weggedreht, das Rettungsteam war unterwegs, die haben gedacht, das war's. Und dann hat sie sich berappelt und dann hat sie einen zweiten Lauf gemacht und im dritten Lauf hat sie Gold geholt. Das ist der Hammer. Ja, ich bekomme Hoffnung, wenn ich Perfektion und Schönheit sehe, wie zum Beispiel bei dem Weltmeister im Eiskunstlauf, Ilya Malinin, müsst ihr euch mal angucken. 7 Vierfachsprünge, perfekt ausgeführt, sauber gelandet, weitergefahren, als wäre gar nichts gewesen. Unfassbar, dass Menschen zu so etwas in der Lage sind. Ich kriege Tränen, wenn ich sowas sehe, da denke ich, wow, ja, das berührt mich. Ich bekomme Hoffnung, wenn ich von Menschen wie James Tallarico höre. Ich habe schon mal von ihm erzählt. Er hat es geschafft, bei den Primaries, so eine Art Vorwahl in den USA, viel zu kompliziert, das jetzt auszuführen, egal, er hat es geschafft, als Democrat in Texas zu gewinnen, bei den Primaries. Texas ist seit 1990 immer von Republikanern regiert worden. Alle wichtigen Ämter, alles war immer in der Hand der Republicans. Und James Tallarico hat es dieses Jahr geschafft, für die Democrats den Sieg zu holen. Das heißt, er ist für 2026 der texanische Kandidat für den Senat der USA als Democrat. Das ist an sich eine Leistung, aber wie James das macht, das ist besonders. Er predigt das Evangelium. Er erinnert uns an das, was Jesus getan hat und bringt das Volk zusammen, anstatt die unterschiedlichen Gruppen weiter auseinanderzubringen. Dabei nimmt er keinen Cent von irgendwelchen großen Firmen, sondern schafft es, dass durch viele kleine Privatgeldspenden genug Geld für seine Kampagnen zusammenkommt, weil er eben genau nicht von den Megamillionären und so weiter abhängig sein will. Er bereichert sich selbst in keiner Weise persönlich und lässt hoffen, dass es noch mehr ehrliche, ernsthafte, integre Politiker gibt. Und sogar lässt er hoffen, dass es friedliche Lösungen für die Spannungen in den USA geben könnte, weil er die Menschen vereint und nicht auseinanderdividiert. Das sind gute Nachrichten. Immer wenn die Vernunft siegt, wenn lebensfeindliche Bedingungen abgeschafft, wenn lebensbejahende Weichen gestellt werden, dann können wir hoffen, dass doch nicht alles den Bach runtergeht. Hier ein paar gute Nachrichten, die mich hoffen lassen. Weitestgehend aus der Zeitung Die Zeit. Die WHO meldet, dass Chile als zweites Land überhaupt die Leprakrankheit besiegt hat. Seit 1993 gab es dort keine lokale Ansteckung mehr. Chile ist leprafrei. Das ist eine gute Nachricht. Deutschland ist beim Weltglücksbericht zwar nicht auf Platz 1, den hat seit 9 Jahren Finnland, aber wir sind im letzten Jahr von Platz 22 auf Platz 17 hochgeschossen. Das heißt, dass die Deutschen ihre Lebensqualität höher einschätzen als bisher und zufriedener sind. Gute Nachricht. Die Top 5 Länder beim Glücksindex sind übrigens nach Finnland, dann Schweden, Dänemark und Island, also alles nordische Länder, aber auf Platz 4 Costa Rica. Wer hätte das gedacht? Ja, Costa Rica. Da scheint es sich auch gut leben zu lassen. 2025 haben Wind- und Solarenergie zum ersten Mal mehr Energie produziert als fossile Brennstoffe. Gute Nachricht. Nach langen Jahren der Verhandlungen hat die UNO endlich ein Abkommen getroffen, das die Hochsee schützt. So kann das größte Ökosystem der Welt wirksam gegen Verschmutzung und Überfischung geschützt werden. Das Ozonloch hat sich 2025 früher geschlossen und war kleiner als bisher. Ein Zeichen der Erholung, sagen Experten. Gute Nachricht. Die Impfung gegen Gürtelrose, habe ich mir übrigens angetan, die Impfung gegen Gürtelrose kann auch vor Alzheimer und Demenz schützen. Es gibt außerdem verheißungsvolle Therapien und Impfungen gegen AIDS. 2025 wurden mehr Bio-Lebensmittel gekauft als je zuvor und die Anbauflächen für Biogemüse werden hierzulande größer. Das sind gute Entwicklungen. Im Herbst 2025 waren so viele Leute in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie noch nie. Und auch die Beschäftigungsquote von Ausländern hat einen Rekordwert erreicht. In den ersten Monaten nach Kriegsbeginn in der Ukraine sind fast 1 Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Jeder zweite von ihnen hat inzwischen hier Arbeit gefunden. Gute Nachricht. Afrikas größter Staudamm soll die Menschen in Äthiopien mit Strom versorgen, und zwar alle Menschen in Äthiopien. Weil die Finanzierung schwierig war, gab das ganze Land etwas Geld dazu. Und jetzt läuft's. Ja, wir haben alle zusammengelegt und gesagt, wir wollen den Strom auch in dem Staudamm. Jetzt haben sie. Die Anzahl der Raucher geht weltweit zurück. Auch eine gute Nachricht oder eine gute Entwicklung. Armenien und Aserbaidschan haben nach jahrelangem Konflikt einen Frieden geschlossen, der hält. Die Hamas hat keine israelischen Geiseln mehr. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil an Professorinnen in Deutschland verdoppelt. Auch das eine gute Entwicklung, finde ich. Auch wenn nach wie vor erst 30% aller Professuren von Frauen besetzt sind. Und es macht mir Mut, dass Grönland standgehalten hat und nicht an Trump verkauft wurde. Ja, die haben auch zusammengestanden. Das gibt mir Hoffnung. Und es gibt sicherlich noch viel mehr zu berichten. Eine ganz kleine Sache noch. Ich freue mich zum Beispiel über so etwas wie Ocean Wash. Das ist eine Initiative, die Waschmittel und Spülmittel plastikfrei herstellt und plastikfrei verpackt. Und ich sage euch, ich kriege keine Prozente, wenn ich euch das hier erzähle. Ja, also ich habe damit nichts zu tun. Ich finde es einfach nur gut, was es an Positiven alles gibt. Es fing damit an, dass ein Lennart hier in Deutschland, in Thailand war und geschnorchelt und getaucht ist und festgestellt hat, boah, das ganze Wasser ist hier voll mit Schwebepartikeln, ja. Nichts schöne Riffe und so, sondern alles voll Plastik. An den Stränden, da wo nicht für die Touristen freigeräumt wird, alles voll Plastik. Und dann ist ihm klar geworden, dass er Teil des Problems ist. Und dann hat er sich überlegt, dass er jetzt plastikfreie Waschmittel, Spülmittel, Reinigungsmittel und so herstellt. Und darüber hinaus wird für jedes Für jede verkaufte Packung Ocean Wash wird zusätzlich 1 Kilogramm Plastikmüll aus dem Ozean zurückgewonnen und einem Recyclingprozess zugeführt. Das reinigt das Meer und den Strand und schafft auf den Philippinen und in Thailand Arbeitsplätze. Also es ist Win-Win. Ja? Ich komme zurück auf das Frühlingserwachen, über das ich am Anfang sprach. In wenigen Wochen feiern wir Ostern, ein Fest mit seiner ganz eigenen Hoffnungsbotschaft. Und ein bisschen greife ich da jetzt vor, denn ich will euch etwas vorlesen aus dem Buch von Jonathan Kahn, der Lehrer und sein Schüler, haben wir ja immer schon mal was gehört. Und weil nämlich Ostern und das Passafest ganz eng mit dem Frühling zusammenhängen. Und wenn wir jetzt den meteorologischen Anfang des Frühlings feiern, dann ist das zwar noch vor Ostern, aber wie gesagt, Passa hat mit dem Frühling zu tun. Hört selbst. Der Lehrer nahm mich in einen der Räume des Hauptgebäudes der Schule. Darin befand sich eine lange Schriftrolle, die er herausnahm, auf einem großen Holztisch ausbreitete und daraus zu lesen begann. Wenn ihr in das Land kommt und ihr seine Ernte einholt, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen. Am anderen Tag nach dem Schabbat. Das ist der Tag des Reschit. Der Reschit ist die Erstlingsfrucht. Der Beginn der Ernte, die erste Blüte, das erste Korn einer neuen Ernte. Die Erstlingsfrüchte würden alles repräsentieren, was in den folgenden Tagen geerntet bzw. eingesammelt werden sollte, der Rest der Ernte. Am Tag des Reschit würde die Erstlingsgabe der Frühlingsernte also vor Gott geschwungen und ihm geweiht werden. Und da sie alle danach folgenden Gaben repräsentierte, wurde durch ihre Weihung die gesamte Ernte geweiht. All dies würde am Tag nach dem Schabbat zum Passa stattfinden. Es war der Tag des neuen Lebens, der Tag, der das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings besiegelte. Und ein Tag, der ein Geheimnis kosmischen Ausmaßes beinhaltet. Wie das? Fragt der Schüler. Die Welt ist gefallen. Der Fluch des Winters und der Schatten des Todes hingen über ihr. Doch es ist Gottes Wille, sie zu erlösen. Die Verheißung der Erlösung ist, dass der Fluch des Todes und die Unfruchtbarkeit des Winters eines Tages zum Ende kommen werden. Die Erstlingsfrüchte beenden den Winter und bringen neues Leben. Er schaute zu mir hoch. Wann starb der Messias? Fragte er. Am Passa, antwortete ich. Und wann war er im Grab? Am Schabbat. Am Schabbat während des Passafestes, sagte der Lehrer. Und wann ist er auferstanden? Am Tag nach dem Schabbat während des Passafestes, sagte ich. Am Tag des Reschit, als Erstlingsfrucht. Wenn die Gaben der Erstlingsfrucht vor dem Herrn geschwungen werden. Der Tag der Auferstehung ist der Tag des Reschit und er musste an dem Tag stattfinden, wo die Erstlingsfrüchte von der Erde vor Gott gebracht werden. Denn er ist der Reschit, die Erstlingsfrucht, die den Winter unseres Lebens beendet, den Frühling bringt und uns neues Leben schenkt. Und wenn die Erstlingsfrucht für alle anderen steht und er den Tod und diese Welt überwunden hat, dann kann ich das auch. Lasst uns einen kleinen Moment Zeit nehmen, zu überlegen, wo habe ich noch Winter, wo brauche ich einen Durchbruch, wo brauche ich neues Leben und dann Gott um diesen Durchbruch und das neue Leben zu bitten.